Heute wird ja jeder, der ein bisschen ungewöhnlich ist, der wird ja beseitigt und man muss schön brav sein und dann wird man Bundesrat.
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Bruno S. Frey spricht über das subjektive Alter, den Untergang der Titanic und seine Traumuniversität. Er verrät, warum die Glücksforschung glücklich macht und warum er den Wirtschaftsnobelpreis nie erhalten wird. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions, Reichmund & Co. Privatbankiers und Valitas.
Bruno Frey, Sie blicken auf ein reichhaltiges Leben zurück als Forscher, als Universitätsgelehrter. Einer breiten Öffentlichkeit sind Sie jedoch als Glücksforscher bekannt. Was ist Glück?
Das ist etwas überraschend, dass ich hauptsächlich als Glücksforscher bekannt bin. Ich bin eigentlich genereller politischer Ökonom und da ist Glück nur ein Teil davon.
Ein Teil davon? Ein wichtiger Teil? Ein interessanter Teil?
Ist ein sehr interessanter Teil, ja. Mhm. Ja.
Mhm. Sind Sie heute ein glücklicher Mensch?
Ich bin sehr glücklich.
Auf einer
Skala von 0 ganz, ganz unglücklich bis 10 total glücklich.
Total glücklich?
Bin ich bei 9. Also natürlich vollkommen glücklich kann man ja kaum sein.
Das erübrigt schon fast meine Anschlussfrage, was es hier und jetzt in diesem Moment eventuell bräuchte, um Sie noch etwas glücklicher zu machen.
Eigentlich fast nichts.
Sehr schön, lassen wir das so stehen. Ich möchte dennoch einen Moment bei der Glücksforschung bleiben. Was sind die zentralen Erkenntnisse, die Sie herausgefunden haben?
Das Erste ist, Einkommen ist wichtig. Wenn ich Vorträge halte irgendwo, dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, ist doch so schön, der Jean-Jacques Rousseau hat doch gesagt, wenn man arm ist, dann kommt man zu sich selbst. Ich glaube, das ist richtig falsch. Mhm. Wir finden überall, in allen Ländern und innerhalb der Länder, dass Leute mit höherem Einkommen glücklicher sind. Aber es ist natürlich nicht so, dass wenn das Einkommen sich verdoppelt, dass das Glück sich ebenfalls verdoppelt.
Mhm. Also Geld macht glücklich?
Geld macht in diesem Sinne glücklich, wenn man genügend hat. Nämlich arme Leute. Das ist das Interessante. Arme Leute müssen sich dauernd mit Geld beschäftigen. Währenddem, wenn man ein anständiges Einkommen hat, ist das nicht der Fall. Und das macht ruhig. Das ist mal das erste Einkommen. Dann das zweite sind persönliche Beziehungen. Also in der Familie, mit Freunden und Bekannten. Also das ist, dieser soziale Zusammenhang ist enorm wichtig. Also umgekehrt, wenn man 1 Million verdient und hat keine Freunde, das bringt doch nichts. Dann das dritte ist Gesundheit, psychisch und physisch. Das ist schon auch sehr wichtig. Also gerade psychisch, wenn man psychisch angeschlagen ist, dann kann man nicht gut glücklich sein.
Ja.
Und was mir aber ganz besonders am Herz. Ja, und dann ist noch Bildung. Mhm. Gebildete Leute sind im Großen und Ganzen glücklicher, weil sie mehr tun können. Mhm. Sie können schöne Bücher lesen, wenn sie ins Ausland fahren. Ich war jetzt gerade in Florenz. Mhm. Dann ist es natürlich schön, wenn man ein bisschen etwas über Kunst versteht. Mhm. Also ich war in den Uffizien und das ist ein riesiges Erlebnis. Aber man braucht ein bisschen Hintergrund dazu.
Ja.
Und das für mich sehr, sehr wichtige eine sehr wichtige Glücksdeterminante sind die politischen Bedingungen.
Okay.
Also es ist schwer, sich vorzustellen, wenn man in einer Diktatur oder in einem autoritären Regime lebt, wie man da glücklich sein kann. Denn man ist ja dauernd gefährdet und man weiß nie recht, was kommen wird.
Vermuten Sie das oder gibt es auch Studien dazu?
Wir haben auch Studien dazu gemacht. Das ist also gut nachgewiesen. In Demokratien sind die Leute glücklicher. Und jetzt noch für die Schweiz wichtig, je direkter die Demokratie, desto glücklicher sind die Leute. Es gibt Kantone wie Genf. Mhm. Da dürfen die Bürger und Bürgerinnen nicht viel beitragen, also nicht über viel abstimmen. Im Kanton Basel-Land hingegen über sehr viel, auch über Staatsausgaben. Mhm. Und das haben wir verglichen, indem wir natürlich die anderen Bedingungen konstant gehalten haben und haben gefunden, dass die Basel Landschäftler glücklicher sind als die Genfer.
Also politische Mitbestimmung macht glücklich, ja. Geld macht glücklich bis zu einem gewissen Grad. Wie gibt es auch einen Zusammenhang mit dem Alter und dem Glücklichsein?
Ja, bisher war es so, dass junge Leute waren glücklich, dann aber so mit 30, 25 bis 35 sind die Anforderungen ans Leben so stark. Man gründet eine Familie, muss sich da einsetzen, man beginnt mit dem Beruf so richtig tätig zu werden und muss sich da voll einsetzen und das sehr anforderungsreich. Da geht's also runter und mit zunehmendem Alter nimmt's wieder zu. Aber jetzt in allerletzter Zeit, seit der Corona-Epidemie, sind die jungen Leute nicht mehr so glücklich wie vorher. Die sind also, deren Glücksgefühls, das subjektive Glücksgefühl, hat bedeutend abgenommen.
Es gibt ja auch diese World Happiness Reports und da hat sich die Schweiz sehr verschlechtert. Ja, er ist aus den stabilen Top 3, Top 5 auf mittlerweile Rang 13, Stand 2025, ja, abgerutscht. Was sind da die Gründe? Was vermuten Sie?
Also ich finde die ganze Untersuchung total falsch. Okay. Es sind zwei neue Länder reingekommen, Puerto Rico und Mexiko. Ja. Und wenn man jetzt Mexiko ein bisschen kennt, weiß man, da ist die Kriminalität ganz schlimm. Und da verschwinden einfach Leute. Die werden zum Beispiel, stellen Sie sich das vor, wenn Ihre Mutter oder Ihr Bruder einfach verschwinden. Ja. Man weiß nicht wohin, wie, man hat keinerlei Nachricht mehr. Und das ist nicht nur einmal oder zweimal, das geschieht häufig. Und deshalb ist es für mich höchst seltsam, dass Mexiko das zehntglücklichste Land sein soll und die Schweiz hintendran. Ja. Und auch wenn man Korruption anschaut, wenn man Lebenserwartung anschaut und all diese Dinge, sind wir wirklich besser.
Also Sie stellen da gewisse Fragezeichen hinter dieses Ranking, große Fragezeichen.
Starke Fragezeichen, ja, in der Tat. Ich denke, dass also, die...
Kann man sagen, das ist für Sie nicht viel mehr als eine Spielerei?
Ja, zum Beispiel wurde da betont, dass in Mexiko und Puerto Rico lädt man Leute, die man nicht kennt, eher zum Essen ein. Und das ist bei uns einfach ungewöhnlich. Ja. Und deshalb sind wir da zurückgefallen. Aber es bleibt nach wie vor, die skandinavischen Länder sind immer an der Spitze und die Schweiz, wie Sie vorher richtig gesagt haben, ist oft auch da ganz oben, manchmal zwei, manchmal drei.
Aber interessant ist die Verschlechterung in den letzten 5, 6, 7 Jahren.
Ja, aber...
Sie würden das nicht überbewerten?
Nein, gar nicht, gar nicht. Ja.
Ja. Sie sind ja persönlich, wenn ich das so sagen darf, immer unverschämt gut gelaunt und das macht Glücksforschung eigentlich glücklicher.
Ja, indem sie einem auf Dinge hinweist, auf die man vielleicht vorher nicht so geachtet hat. Das Zweite, das mit den persönlichen Beziehungen. Da habe ich etwas gelernt. Ich treffe heute etwa 10 oder 12 Personen, fast alles Männer zufällig, immer zum Mittagessen oder zum Abendessen zu zweit. Da ist ein Ethnologe dabei, ein Chemiker, ein Jurist, natürlich auch Journalisten. Und das ist enorm interessant, mit denen 2 Stunden zu reden. Und das habe ich aus der Glücksforschung gelernt, dass man das tun soll. Kann ich jedem empfehlen.
Sehr schön. Sind Sie eigentlich nervös jeweils vor der alljährlichen Vergabe der Wirtschaftsnobelpreise? Sie werden ja auch immer als Geheimfavorit.
Nein, ich kann schon sagen, dass ich nicht nervös bin, weil ich weiß, dass ich ihn nie kriegen werde.
Was macht das ist sicher?
Ja, den Nobelpreis kriegt man für eine bestimmte Leistung, eine klar definierte Leistung im Prinzip. Währenddem meine Tätigkeit in der Wissenschaft war sehr breit, von Terrorismus bis zu Familie, zu Glück und so weiter. Mhm. Und das zählt nicht.
Derzeit befassen Sie sich unter anderem mit dem Thema subjektives Alter. Was ist darunter zu verstehen und was haben Sie herausgefunden?
Subjektives Alter ist das Alter, das man selbst fühlt. Mhm. Und wir haben eine Umfrage, eine größere Umfrage unter 1000 Schweizern gemacht und haben gefunden, dass im Durchschnitt die Menschen sich 8 bis 9 Jahre jünger fühlen, als sie gemäß dem Geburtsalter wären.
Wie ist das bei Ihnen?
Ja, ich fühle mich auch.
Wie alt fühlen Sie sich?
Auch etwa 10 Jahre jünger, muss ich sagen. Es ist so, wenn man jung ist, also so 18-Jährige, 16-Jährige, die würden gern älter erscheinen, fühlen sich älter. Aber dann geht's mal etwa im Alter 25, dreht sich's um und da will man dann nachher jünger sein. Und 80% der Leute, die wir befragt haben, der Erwachsenen, fühlen sich jünger und nur 8% älter. Das sind Leute, die krank sind und das ist ja gut verständlich.
Ja. Und was haben Sie konkret herausgefunden? Was sind die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft?
Dass viele, also die vielen Personen, die jünger erscheinen möchten und sich auch jünger fühlen, die möchten ich hatte geglaubt, die möchten länger arbeiten. Und überraschenderweise ist das nicht so, sondern die möchten mehr Freizeit, mehr selbstständig ihr Leben gestalten können. Und das war überraschend für mich.
Wäre es eine Möglichkeit, das Rentenalter anhand des subjektiven Alters einzuführen?
Ja, das würde ich genau. Das finde ich eine sehr gute Idee, die Sie sagen. Ja,
was wären die Vorteile? Was die Nachteile?
Die Vorteile wären, dass die Leute, also es kommt sehr auf den Beruf an. Ja. Wenn man einen harten Beruf hat, dann würde man gerne früher, vor 65, sich pensionieren lassen können. Aber wenn man einen Beruf wie Sie, Journalist oder wie ich, Wissenschaftler, da kann man eigentlich unbeschränkt tätig sein. Und das würde bedeuten, man muss die Pensionierung flexibel gestalten. Mhm. Aber das bedeutet auch, dass man dann überlegt, wie es mit der Altersrente aussieht.
Ja. Sie haben auch publiziert zum Thema Frührente mit 50, welches sich, glaube ich, bezieht auf das AHV-Bezugsalter. Und die Idee dahinter ist, dass man die Möglichkeit hat, sich noch einen anderen Beruf, eine zweite Karriere, vielleicht sogar einen Traumberuf zu verwirklichen.
Ja, das ist doch eine schöne Idee, dass man bis 50 arbeitet man hart und dann nachher sollte man die Möglichkeit haben, etwas zu tun, was man sonst nicht tun würde. Man würde von 50 bis 65 halt die Zeit abarbeiten. Währenddem, wenn man mit 50 sich pensionieren lassen könnte und dann etwas Neues suchen, das extremste Beispiel, der Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank, der zurückgetreten ist, hat jetzt eine Lehre als Handwerker bekommen, weil er Freude am Handwerk hat. Und das ist doch eine schöne Sache.
Das ist eine schöne Sache. Haben Sie auch Freude am Handwerk?
Nein.
Nein?
Gar nicht. Ich bin da sehr unfähig.
Ja, dann fällt das schon einmal.
Ja, mein Bruder ist da sehr fähig und er hat das dann immer in der Familie früher gemacht.
Sie sind emeritierter Professor, also quasi Professor AD, außer Dienst, wenn ich das so sagen darf, aber immer natürlich noch sehr aktiv in der Forschung. Wie würden Sie sagen, hat sich die Forschungslandschaft, wie betreiben Sie heute Forschung im Vergleich zu früher? Gibt es da Unterschiede?
Also heute sind die meisten Professoren und Wissenschaftler stärker eingeschränkt durch Woke. Also zum Beispiel Kolonialismus. Ja. Es wäre bis vor kurzem sehr schwierig gewesen, eine Vorlesung anzubieten, Vorteile und Nachteile des Kolonialismus. Ja. Es gibt nur Nachteile. Ja. Wir Weißen sind Europäer, sind so schlimm.
Ja.
Jetzt kommt es langsam, dass wir natürlich den Entwicklungsländern, den armen Ländern sehr viel gebracht haben. Mhm. Zum Beispiel eine unabhängige Justiz, sowieso das ganze Recht, wie Staaten aufgebaut sein können, und natürlich Demokratie. Und das haben sie vorher nicht gehabt. Und das ist wirklich etwas Positives, was wir beigetragen haben. Und das konnte man früher, durfte man nicht erzählen. Da gab's Widerstand.
Wenn Sie früher sagen, auch vor der Zeit, als die Welle der Wokeness, die Universitäten.
Vorher war es völlig zulässig. Ja. Ja, es ist diese Periode, ja, in den 2000, nach 2000.
Sie blicken auf eine lange akademische Karriere zurück. Haben Sie in Ihrer Laufbahn je selbst Einschränkungen der Meinungsäußerungsfreiheit oder der Forschungsfreiheit erlebt?
Nein, habe ich nicht.
Ja.
Ich habe weder an der Universität Konstanz noch an der Universität Zürich, weder durch den Staat noch durch Kollegen. Die haben einfach einen forschen gelassen über Themen, die man interessant fand. Und das war ganz prima. Mhm. Heute ist das alles viel eingeschränkter. Ein Beispiel ist, dass man Folien bereit, jeder Professor muss Folien herstellen. Mhm. Warum eigentlich? Vielleicht wäre es doch besser, man würde mit den Studierenden diskutieren einfach.
Sie treten auch als Kritiker der Universitäten heute in Erscheinung. Die Universitäten, ich zitiere Sie, seien keine Orte mehr, wo unorthodoxe Ideen gedeihen können. Können Sie das an ein paar Beispielen
festmachen? Ja, also wenn man heute muss man als Wissenschaftler publizieren. Besonders die jungen Leute müssen unbedingt in wissenschaftlichen Zeitschriften publizieren. Und das kann man nur erreichen, indem man empirische Analysen, das heißt bei uns Ökonometrie, durchführt. Aber neue Ideen, da kann man ja noch nicht empirisch darüber arbeiten, denn es sind ja neue Ideen und die müssen sich entweder bewähren oder nicht bewähren. Mhm. Und das wird heute sehr, sehr schwer gemacht. Früher konnte man in einer Zeitschrift einfach eine Idee vorstellen und dann gab es eine Diskussion drüber. Und das scheint mir viel besser. Mhm. Und vielleicht noch mit der Einschränkung in Bezug auf die Studierenden. Früher hat man gesagt, ja, jetzt halte ich eine Vorlesung über politische Ökonomie und dann hat man erklärt, was das ist und gefragt, ja, was findet ihr als Studierende? Heute ist es genau umgekehrt. Die Studierenden hören höchstens 5 Minuten zu und danach fragen sie, was muss ich wissen, damit ich die Prüfung am Ende bestehe. Mhm. Und das ist das Bologna-System, so wie wir es in der Schweiz eingeführt haben, auch in Deutschland und Österreich. Mhm. Nach jeder Vorlesung muss es eine Prüfung geben. Ja. Und dann sind die Studierenden eben gezwungen, sich ganz auf die Vorlesung auf die Prüfung zu konzentrieren.
Ja. Ja.
Und ganz vereinfacht gesagt, wenn man die Folien des Professors, der Professorin auswendig lernt, dann besteht man das. Ja. Und das ist nicht, was ich mir unter einer Universität vorstelle.
Also Sie plädieren auch für eine Umkehr eigentlich der grundsätzlichen Herangehungsweise. Zuerst muss Platz, muss Raum für Ideen da sein, eine Diskussion stattfinden.
Ja.
Und erst danach die Empirie mit all ihren Werkzeugen, die es dazu braucht.
Ganz
heute ist es eher umgekehrt.
Ja, ganz genau, völlig richtig, ja.
Unorthodoxe Ideen ist etwas, was Ihnen am Herzen liegt.
Ja.
Das merkt man und das zeigt auch ein Blick in Ihre Forschung, in Ihr Wirken als Forscher. Sie sind regelmäßig immer wieder mit provokanten, unorthodoxen Ideen aufgefallen. Ich möchte einige kurz erwähnen. Sie haben unter anderem die Lebensdauer von Klöstern mit derjenigen von Unternehmen verglichen.
Ja, darf ich dazu ein lustiges Beispiel? Wir waren in Dissentis, da gibt's ja das alte Kloster. Und wer kommt, wir durften mit dem abtreten. Ja. Und da hat er gesagt, er hätte gerade eine Gesellschaft gebildet mit anderen zusammen und das hätten sie bürokratisch festlegen müssen, wann sind sie, wie lange existieren, wann ist ihre Gesellschaft gegründet worden. Und da hat er gesagt, er hätte geschrieben, im Jahre 1. Januar 900. Ja. Das muss man mal vergleichen mit den Firmen, die 20 Jahre alt werden und dann sind sie verschwunden.
Ja. Sie haben unter anderem auch dafür plädiert, CEOs oder Bundesräte per Los aus einem zuvor selektierten Pool zu bestimmen.
Ja. Das ist schon wichtig, dass man nicht sagt, jeder kann Bundesrat werden oder jeder kann Bundesrichter werden, sondern
was wären die Vorteile?
Dass ungewöhnliche Leute zum Zug kämen. Mhm. Heute wird ja jeder, der ein bisschen ungewöhnlich ist, wird ja beseitigt und man muss schön brav sein und dann wird man Bundesrat oder ja. Und ich würde als Grundgesamtheit sämtliche Nationalräte, Ständeräte und Regierungsräte. Dann hat man schon alle praktisch. Mhm. Und dann sollte man ausprobieren, wie das rauskommt.
International Beachtung gefunden hat auch Ihre Studie zum Untergang der Titanic, nicht aus technischer Sicht, sondern natürlich aus verhaltensökonomischer Sicht. Sie haben das Drama nach Überlebenschancen und verschiedenen Kriterien untersucht. In aller Kürze, was waren da die Findings?
Ja, es war erstaunlich, wie gut sich die Menschen verhalten haben bei diesem riesigen Desaster. Die Titanic ist ja völlig überraschend gesunken. Und da haben sich die Leute sehr gut miteinander abgestimmt. Es war sogar so, dass einige Rettungsboote zu wenig besetzt waren, weil die Leute Rücksicht aufeinander genommen haben. Und dann haben wir nachher einen anderen Untergang eines Schiffes, das wurde von den Deutschen torpediert. Und da hat jeder gesehen, jetzt muss man sich retten. Und dann waren die Leute rücksichtslos. Wir haben also diese beiden Arten von menschlichem Verhalten miteinander verglichen.
Und ich glaube auch nach die Überlebenschancen nach Nationalitäten untersucht.
Ja. Also die Engländer, die waren die zurückhaltendsten und sind am meisten dann ertrunken.
Ja. Gehen wir zurück zum Thema der Universität. Wie sollte Ihrer Meinung nach eine Universität der Zukunft ausschauen?
Eine Universität der Zukunft müsste wieder ein Ort des intellektuellen Diskurses, der intellektuellen Auseinandersetzung sein, dass man Ideen vorbringen kann und die dann diskutiert werden mit allen Nachteilen und Vorteilen. Und das ist eigentlich die ursprüngliche Idee der Universität und wir sollten wieder versuchen, zurückzukommen. Aber ich sehe keinerlei Chancen, dass die heutigen Universitäten das können, denn die leben ja von Staatsbeiträgen und je mehr Studierende sie haben, desto mehr Geld kriegen sie vom Staat. Und das bedeutet, dass Qualität ist nicht wichtig. Die Quantität ist wichtig und das ist unglücklich.
Und da sehen Sie keinen absehbaren Mentalitätswandel?
Nein. Ja. Also man müsste etwas Neues gründen, aber das ist sehr schwierig. Da müsste man viel Geld haben, um das in Gang zu setzen.
Reden wir noch kurz über das Thema Träume verwirklichen. Wir haben es bereits im Zusammenhang mit einer möglichen Frühpensionierung angesprochen. Gibt es Träume, die Sie noch verwirklichen möchten? Unbedingt?
Nicht unbedingt. Ich würde umgekehrt jetzt sagen, welche Träume ich verwirklicht habe. Und das ist, gute Mitarbeiter zu haben, die nachher Erfolg haben. Und da bin ich wirklich sehr, sehr, ein bisschen stolz und glücklich darüber, dass ich habe 5 meiner ehemaligen Assistenten sind an erstklassigen amerikanischen Universitäten, Columbia, Harvard, Chicago und University of California. Dann habe ich zwei in Deutschland gehabt, also die Professoren in Deutschland geworden sind, zwei in Österreich und sogar vier in der Schweiz, unter anderem Rainer Eichenberger, Alois Stutzer in Basel. Also, und das erfüllt mich mit großer Freude.
Da freuen Sie sich mit.
Ja. Und da denke ich, dass ich etwas erreicht habe, dass die anderen jetzt wirklich brillieren können.
Der Sommer steht vor der Tür. Welche Bücher liegen bei Ihnen bereit?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Es ist ein Buch von Volker Reinhardt. Der war Professor in Fribourg. Mhm. Und der Titel heißt Die Macht der Schönheit. Mhm. Und das ist eine Geschichte Italiens, eine Kulturgeschichte Italiens. Und der schreibt ganz großartig. Er führt immer ein mit einem Kunstwerk, zum Beispiel David. Mhm. Und dann entwickelt er daraus dann die Geschichte von Florenz. Mhm. Und das ist höchst interessant und hat mit Ökonomie nur am Rande zu tun.
Sehr schön. Bruno Frey, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Vielen Dank.
Ich bedanke mich für die sehr guten Fragen. Dankeschön.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.